Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht wie immer Michael. Und Michael, du hast diese Woche mit jemandem über ein ganz zentrales, wichtiges Thema gesprochen, das uns in Deutschland jetzt ja schon seit mehreren Jahren wirklich umtreibt und auch im Blick auf die kommende Europawahl auch eines der zentralen und wichtigen Themen für ja alle da draußen, die wählen gehen dürfen, ist, nämlich das Thema Sicherheit und damit auch das Thema Migration. Michael, mit wem hast du über dieses Thema gesprochen und worüber genau habt ihr geredet?
Ja, ich habe mit Manuel Ostermann gesprochen. Er ist erster stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Und er ist Bundespolizist. Er ist zurzeit freigestellt als Personalrat. Und er ist ja jemand, der sich zu solchen Themen sehr oft äußert, der eine sehr analytische Herangehensweise hat, der Fakten darstellt. Und was er so erzählt hat, ist schon ein bisschen beunruhigend.
Du hast gesagt, er ist auch selbst Bundespolizist. Das heißt, er arbeitet als Polizist oftmals auch mit Menschen zusammen, die einen Migrationshintergrund haben oder die wirklich dann aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Hat er da auch so ein bisschen aus seinem beruflichen Alltag erzählt, was ihm da begegnet, was er erlebt und wo er auch wirklich die Fehler sieht in unserer Migrationspolitik aktuell?
Ja, das auf jeden Fall. Also er ist ja zurzeit nicht aktiver Polizist, sondern freigestellt. Aber er hat schon ein paar Sachen erzählt, die wirklich erschreckend sind. Also zum einen, was die Bürokratie angeht, dass Bürokratie viel hemmt im Bereich innere Sicherheit, dass wir da ein Stück weit unnötig blank sind. Also das war schon sehr erschreckend. Mhm. Und er hat natürlich auch erzählt, wie teilweise Migranten der Polizei gegenübertreten. Also dass es da keinen Respekt gibt vor den Sicherheitsbehörden, dass auch die Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei Angst haben, dass sie angeprangert werden, dass es entsprechende Verfahren geht und dass es da eine tiefe Verunsicherung gibt. Und das ist natürlich eine besorgniserregende Entwicklung.
Hast du mit ihm denn auch über Lösungsvorschläge gesprochen, was man denn anders machen könnte, um diese Probleme, die er aufzeigt, denn auch zu ändern, so dass es Migration brauchen wir auch auf der einen Seite, dass wir da einfach eine ordentliche Lösung für alle Beteiligten finden?
Ja, das ist klar. Also er hat auch erzählt, was er konkret anders machen würde. Und ich glaube, das ist auch gut umzusetzen. Also es ist jetzt nichts, was viel Geld kostet. Er hat natürlich gesagt, dass man im Bereich der Ausstattung noch ein bisschen investieren sollte, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber er hat auch gesagt, okay, es sind oftmals gesetzliche Sachen, die man ändern sollte, um da die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Behörden auch ein bisschen zu optimieren.
Das ganze Interview, was Manuel Ostermann wirklich im Gespräch mit Michael sagt, das hört ihr jetzt. Das ganze Interview, Michael, mit Manuel Ostermann von der Deutschen Polizeigewerkschaft.
Heute zu Gast bei unserem Podcast Manuel Ostermann. Herzlich willkommen, Manuel.
Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Mein Name ist Manuel Ostermann, ich bin 33 Jahre alt, Polizeibeamter in der Freistellung, erster stellvertretender Bundesvorsitzender der DPG Bundespolizeigewerkschaft und kümmere mich rund um die Themen der inneren Sicherheit, insbesondere mit Blick auf die Polizeien der Länder und des Bundes.
Und wie ist so zurzeit die Stimmung bei der Polizei?
Sie ist durchwachsen. Ich sag mal, der Zusammenhalt innerhalb der Sicherheitsbehörden ist natürlich groß und der Optimismus natürlich auch ungebrochen. Ich glaube, das ist auch so eine Berufskrankheit, die man mitbringen muss. Nichtsdestotrotz ist es natürlich absolut nicht zielführend, möchte ich es vielleicht formulieren, wie die Politik bundesweit eigentlich mit den Sicherheitsbehörden agiert. Da ist noch viel Luft nach oben, aber, und das ist das Schöne, ein Polizeibeamter macht das mit Leib und vor allem mit Seele und deswegen spielen viele Parameter eine Rolle, sodass sich die Menschen immer noch auf den Schutzmann verlassen können.
Was sind denn zurzeit so aus deiner Sicht die drängendsten Themen für die innere Sicherheit in Deutschland?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Palette von Themen. Völlig klar stehen wir nach wie vor noch vor einer Migrationskrise oder sind inmitten einer Migrationskrise, wo viele Themen überhaupt noch nicht angesprochen und von einer Lösung möchte ich da noch gar nicht sprechen. Wir haben terroristische Bedrohungslagen, wir haben die Europameisterschaft natürlich jetzt vor der Brust, auch gerade mit Blick auf die terroristische Bedrohungslage, die uns da Sorgen machen muss. Wir haben immense Radikalisierungsprozesse und zum guter Letzt haben wir auch einen großen Teil einer verrohten Gesellschaft, was wir jetzt traurigerweise in der polizeilichen Kriminalstatistik auch faktisch belegt bekommen. bekommen haben.
Ja, und da haben wir, glaube ich, alle mal einen Blick drauf geworfen, auf diese Kriminalstatistik, die ja vor ein paar Tagen vorgestellt wurde. Und da gibt es ja ein Phänomen, das neu erfasst wird. Das ist das Thema Kriminalität oder Straftaten, Gewalttaten mit dem Tatwerkzeug Messer. Vielleicht kannst du uns dazu mal kurz was sagen.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass 2020 das Bundeskriminalamt ein Bundeslagebild versucht hat zu erstellen über das Tatmittel Messer. Allerdings sind natürlich auch die Aufnahmekriterien und die Aufmeldungskriterien in jedem Bundesland etwas anders. Soll also heißen, wir haben noch kein valides Lagebild auf der zeitlichen Ebene. Wir haben vor allem aber auch noch keine wissenschaftliche Resonanz aufgrund dieses Lagebildes. Liegt natürlich daran, dass es erst kurz vor kurzem erst erfasst worden ist. Aber eins können wir jetzt schon sagen, wir haben eine jährliche Steigerung. Und das wird wahrscheinlich auch nur die Spitze des Eisbergs sein. Will also sagen, sicherheitspolitisch haben wir ein massives Problem und eine Entwicklung, die uns wirklich Sorgen machen muss.
Ich habe mir das auch mal angesehen für Saarland. Also da gab es tatsächlich einen kleinen Rückgang. Also es gab 2022 227 Angriffe oder Taten mit dem Tatwerkzeug Messer und im letzten Jahr 161. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz aus deiner Sicht sagen, warum ist denn das Tatwerkzeug Messer so gefährlich aus Polizeisicht?
Also grundsätzlich muss man ja erstmal festhalten, dass nur die Straftaten erfasst werden, wo auch tatsächlich das Messer zum Einsatz gekommen ist. Also es reicht auch schon ein Bedrohungsszenario mit dem Tatmittelmesser. Es soll also heißen, eine Straftat, wo ein Messer nur mitgeführt worden ist, die werden nicht berücksichtigt. Mhm. Und aus polizeilicher Sicht ist das Tatmittelmesser natürlich eine konkrete Gefahr für Leib und Leben, weil es schlicht und ergreifend so gut wie unmöglich ist, dieses Messer abzuwehren in einer sogenannten Tathandlung. Das heißt also auch für die Polizeibeamten vor Ort, jeder kennt vielleicht mal die Bilder, die in Social Media so nett geschnitten werden, wo sich viele Einsatzkräfte um eine Person versammeln, die Messer in der Hand hat und jeder fragt sich, warum greift die Polizei denn nicht ein? Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Wir haben also auf der einen Seite ein kaum zu verteidigendes Werkzeug, in diesem Fall Messer, als Tatmittel und auf der anderen Seite das Rechtsgut Leib und Leben, was akut gefährdet ist. Und die Polizei braucht da eine Antwort drauf und diese Antwort ist sonnenklar und das ist dieses sogenannte Distanzelektroimpulsgerät, wo wir auf großer Distanz eine Person kampfunfähig machen können, aber nicht mit dem Tode bedrohen, weil aktuell ist es in vielen Bundesländern noch so, dass die Polizei zwei Varianten hat. Entweder sie versucht es ohne Schusswaffe zu lösen, das ist aber in der Masse der Fälle kaum möglich, oder aber sie versucht es mit der Schusswaffe und das endet meistens tödlich.
Nee, ist auf jeden Fall schwierig. Also ich bin tatsächlich auch mal Zeuge gewesen von so einem Messervorfall und die Polizei musste tatsächlich mit der Schusswaffe eingreifen. Das war jetzt nicht so schön, das mit anzusehen. Aber vielleicht können wir noch mal kurz drüber sprechen, ausländische Tatverdächtige. Also es gibt ja eine Tendenz, die eindeutig ist, dass das Tatmittel Messer von ausländischen Tatverdächtigen insbesondere eingesetzt wird. Also wie schätzt du diese Lage ein?
Also erstmal die Tatsache, das ist ja keine Tendenz, sondern das ist eine faktische Darstellung über die Tatverdächtigen mit ausländischem Anteil und auch im Bereich der Jugendkriminalität. Das ist auch nochmal ein großer Punkt. Das liegt also auf der Hand. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, woran kann es liegen? Und das Schöne an so einer polizeilichen Kriminalstatistik ist, sie ist ein Beleg der Polizei und ein Zeugnis für die Politik. Und immer da, wo ein politisches Zeugnis erstellt wird, wird natürlich eine statistische Erhebung so interpretiert, wie es politisch noch einigermaßen in Ordnung ist. Jetzt müssen wir uns ehrlich machen und sagen, dass die aktuellen Zahlen nicht schön zu reden sind. Trotzdem versucht die Politik natürlich zu beschlichtigen. Das will ich Ihnen nicht mal verübeln. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir, wenn wir über die ausländischen Tatverdächtigen im Bereich Tatmittelmesser sprechen, meistens von den Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern sprechen. Das könnten wir im Übrigen auch statistisch eindrucksvoll belegen.
Das ist Syrien, Irak?
Unter anderem Afghanistan. Ja. Das könnten wir dann belegen, wenn diese Kriminalstatistik auch genau diese Erhebung beinhaltet. Die Polizei bei solchen Straftaten hält natürlich die Person fest und die Nationalität. Also können wir schon mal auf jeden Fall sagen, es sind überwiegend Männer. Überwiegend im Deliktsfeld der Altersgruppierung 18 bis 45 Jahre. Und die Masse kommt auch aus den Asylhauptherkunftsländern. Spannend ist im Übrigen, dass die Masse der begangenen Straftaten tatsächlich um und in dem Bahnhof passieren. Zeigt also, der Kriminalitätsschwerpunkt Bahnhof ist nach wie vor noch ganz aktuell.
Mhm. Und wie sehen das denn die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt insbesondere im Bahnhofsumfeld tätig sind? Also würden die sich von der Politik eine andere Politik wünschen? Also dass man zum Beispiel sagt, okay, wir stoppen die Zuwanderung oder wir wollen härtere Strafen. Also wie ist denn da so die Stimmung?
Also die Stimmung ist denkbar schlecht, weil man auch alleine gelassen wird. Wenn man Fakten anspricht, und das ist ja heutzutage kein Geheimnis, läuft man ja auch Gefahr, in Ecken gedrängt zu werden, wo man A nicht hingehört und B auch nicht hin möchte. Aber das ist ja unser Auftrag, das ist ja unsere Aufgabe als Polizeigewerkschaft. Und auch da sind klare Forderungen, die sind auch nicht neu. Ich hatte eingangs gerade das Distanzelektroimpulsgerät angesprochen. Für die Bundespolizei als größte Sicherheitsbehörde Deutschlands ist es immer noch nicht flächendeckend eingeführt. Da schläft die Bundesregierung. Wir brauchen andere gesetzliche Novellierung. Vor allem brauchen wir auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und da müssen wir uns mal nichts vormachen. Das verhindert wahrscheinlich keine Straftaten, ist aber bei der Aufklärungsarbeit deutlich hilfreicher. Und diese künstliche Intelligenz kann Bewegungsabnormalitäten erkennen. Das heißt also, wenn ich eine Gruppierung habe, die sich in und um den Bahnhof komisch verhält, erkennt das die künstliche Intelligenz und kann den Sicherheitsbehörden schon mit Knopfdruck quasi sagen, dass da etwas ist, wo man vielleicht mal hinschauen könnte. Und natürlich brauchen wir auch, und auch das gehört soweit dazu, eine viel stringentere Migrationspolitik. Wir haben die Parameter, sie muss nur politisch umgesetzt werden. Konkret brauchen wir die eigene Zuständigkeit der Bundespolizei für aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Wir brauchen die massive Erweiterung der Abschiebehaftplätze. Wir brauchen die Installierung bundeseigener Abschiebehaftplätze. Wir müssen uns darum bemühen, dass die Bundesregierung als solches, also der Bund die Zuständigkeit bekommt bei der Passersatzpapierbeschaffung. Und natürlich müssen wir, und das kommt immer viel zu kurz, auch unsere Justiz stärken. Denn Verfahren können nur so schnell abgeurteilt werden, wie auch Richter vorhanden sind oder Staatsanwälte. Und dementsprechend müssen wir von diesem schwachen Staat, der politisch über Jahre und Jahrzehnte quasi hervorgerufen worden ist, den müssen wir wieder umkehren. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass natürlich ein langer Weg und keine kurzfristige Lösung. Leider gibt es da keine kurzfristigen Lösungen, aber grundsätzlich sind die Parameter klar. Eine personelle, eine materielle und vor allem eine gesetzliche Stärkung der Sicherheitsbehörden ist zwingend notwendig, insbesondere wenn wir auf die Bundespolizei blicken, weil da ist der Gesetzesstand der Modernisierung von 1994 tatsächlich.
Okay. Und würdest du sagen, dass da andere europäische Länder besser unterwegs sind im Vergleich zu uns?
Also ich glaube, das ist ein globales Problem. Auch die Kriminalstatistiken unserer europäischen Nachbarländer sieht ja nicht immer überall hervorragend aus. Aber, und ich glaube, das muss unser Credo sein, natürlich ist es wichtig, europaweit zu denken. Und ich glaube auch, und bin davon auch überzeugt, dass es ohne unsere europäischen Partner gar nicht mehr geht. Das sollte aber nicht der Parameter der Politik in Deutschland sein. Wir wissen, wo wir unsere Probleme haben. Die werden sehr deutlich kommuniziert. Die Politik weiß das auch. Und völlig unabhängig davon, welche Regierung da gerade in Amt und Würden ist, muss eins ganz sicher sein. Ohne Sicherheit keine Freiheit. Ich sage das immer wieder, das ist keine rhetorische Floskel. Das heißt also, spart man bei den Sicherheitsbehörden, spart man definitiv am falschen Ende. Und wenn die Politik nicht weiß, wo sie ansetzen soll, wir haben da wirklich ganz, 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 ganz viele Maßnahmen, die auch schnell umsetzbar sind. Da stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Zum Wohle der Kolleginnen und Kollegen in erster Linie und in zweiter Linie natürlich auch zum Wohle der gesamten Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland.
Was würdest du denn dann zum Beispiel umsetzen? Also stell dir mal vor, du könntest jetzt morgen früh zwei, drei Maßnahmen umsetzen. Welche wären denn das?
Na, also zunächst einmal würde ich finanzielle Ressourcen nicht daran verschwenden, andere Behörden wie einen Polizeibeauftragten zu installieren, Kennzeichnungspflichten oder Kontrollquittungen gesetzlich zu normieren, sondern würde das Geld investieren, um eine vernünftige Sachmittelausstattung zu garantieren. Zweiter Punkt, ich würde mich darum bemühen, dass wir schnelle gesetzliche Novellierungen bekommen, dass wir im Bund und im Land zielführender zusammenarbeiten können. Weniger Bürokratie, mehr gesetzliche Durchschlagswirkung und im dritten Punkt, ich hatte es ja eingangs gesagt, würde ich alles daran setzen, dass unsere Justiz auf jeden Fall schon mal personell verstärkt wird. Dazu gehört im Übrigen auch die Erweiterung und Installierung von Abschiebehaftplätzen. Das sind drei konkrete Maßnahmen. Da braucht es wenig politisch Willen, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass es endlich notwendig geworden ist. Und da darf auch keine Regierungskoalition irgendwie eine Rolle spielen. Innere Sicherheit ist nicht verhandelbar, egal welche Partei.
Jetzt die zweite Maßnahme, also Bürokratieabbau oder Erleichterung von Verfahren, das ist ja was, was nicht unbedingt Geld kostet. Warum glaubst du dann, wird sowas nicht umgesetzt? Also gibt es da auch eine Skepsis der Polizei gegenüber in Regierungskreisen oder wie schätzt du das ein?
Also wenn ich jetzt mal auf das ganze Gesetzespaket der Bundesregierung blicke, also Bundesdisziplinargesetz, das Bundespolizeigesetz mit den Kontrollquittungen unter anderem, der Kennzeichnungspflicht, wenn ich auf den Polizeibeauftragten blicke, dann habe ich nur eine logische Schlussfolgerung. Das ist reine parteipolitische Ideologie, die dahinter steht, getrieben von Koalitionären, die es mit der Polizei ohnehin noch nie gut gemeint haben. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Wir müssen uns schon einig sein. Wollen wir unseren Sicherheitsbehörden den Rücken stärken? Und damit meine ich auch eine gesunde Fehlerkultur, die dann nicht heißt, pauschal zu diskreditieren oder zu diffamieren, sondern tatsächlich eine gesunde Fehlerkultur. Und schenke ich unseren Sicherheitsbehörden auch das notwendige Vertrauen? Die Polizeien, die sind gläsern. Das soll also heißen, jeder Vorgang wird hinterlegt, dokumentiert und notfalls dann auch den zuständigen Behörden weitergeleitet. Die Bundesregierung hat da jederzeit Zugriff drauf. Insofern verstehe ich dieses Misstrauen nicht. Und ich will das auch ganz konkret adressieren. Wenn es um Datenschutz geht, ist es die FDP, die permanent quer im Stall steht. Und wenn es um Misstrauen und teilweise auch Diskreditierung von Sicherheitsbehörden geht, sind es Bündnis 90 Die Grünen. Ich kenne kein einziges Bundesland und auch nicht im Bund, wo die Grünen in Regierungsverantwortung sind, wo das nicht gang und gäbe ist, die Sicherheitsbehörden permanent mit irgendwelchen Diskreditierungsversuchen in Ecken reinzudrücken, wo sie einfach schlicht und ergreifend faktisch schon nicht hingehören. Das ist unanständig und vor allem ist es nicht zielführend und das hat mit Regierungsverantwortung nur wenig zu tun. Mhm.
Du hast ja eben angesprochen, also es gibt ein Problemfeld Bahnhof und ein Bahnhof, der da immer wieder raussticht, auch in Reportagen und der Berichterstattung in den Medien, ist ja der Frankfurter Bahnhof, also diese Bahnhofsmeile mit der Drogenproblematik. Was glaubst du dann, macht das mit jemandem, der nach Deutschland kommt und vielleicht am Frankfurter Bahnhof ankommt, Richtung Bankenviertel marschiert und der durch so ein Viertel gehen muss? Was glaubst du, was denkt der?
Also wir hatten ja jetzt vor kurzem aus England die Berichterstattung, wo es um die Europameisterschaft geht. Also zunächst einmal, glaube ich, ist das ein Eindruck, der nachhaltig ist und absolut nicht positiv besetzt. Aber auch das Problem hat viele Väter, die dafür verantwortlich sind. So muss man es ja eigentlich betiteln. Ich erinnere mich noch gut, vergangenes Jahr in die Debatte um die sogenannte Allgemeinverfügung, also die Waffenverbotszone, wo es wieder die Grünen waren, die das aus rassistisch motivierten Anschuldigungen gegenüber den Sicherheitsbehörden nicht wollten. Ein fataler Fehler, wie sich heute rausstellt. Und auch hier greift der schwache Staat in seiner unendlichen Stärke wieder voll zu. Das heißt also, aus der sicherheitspolitischen Perspektive hatte ich ja schon einiges gesagt, aber auch personell fehlt es überall an jedem Ort und an jeder Ecke. Aber das andere ist die soziale Infrastruktur, die auch kaputt gespart worden ist. Das heißt also, und da müssen wir uns mal ehrlich machen, gerade im Bereich der Drogenkriminalität, wir würden ja nur einen Effekt verdrängen, wir würden ihn ja nicht verhindern. Aber auch da muss man sich ehrlich machen und das tut die Politik nicht. Sie tut es immer nur von Wahlperiode zu Wahlperiode, sie tut es aber nicht flächendeckend und strukturiert. Und es ist natürlich bitter, wenn man Oberbürgermeister hat, der da eine Waffenverbotszone haben will, die wirklich effizient und effektiv ist und das Stadtparlament dann aufgrund von anderen Mehrheitsverhältnissen dagegen stimmt. Und das meine ich damit, dass es eine Einigkeit geben sollte, wie Sicherheitspolitik zu definieren ist. Und das Schöne ist, Sicherheitspolitik ist wenig spekulativ, sondern richtet sich anhand von Zahlen, Daten, Fakten. Und da ist der politische Parameter eigentlich relativ simpel. Und deswegen kann ich nur zu dem Entschluss kommen, dass einige politische Verantwortliche in ihren Handlungen rein parteiideologisch agieren, weil reiner Menschenverstand und die Zahlen, Daten, Fakten, wenn man die nehmen würde, sprechen eine ganz andere Sprache.
Und vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, so ein Waffenverbot, bringt das was? Also ich würde jetzt mal sagen, so ein Krimineller, wenn man jetzt irgendwie so eine Allgemeinverfügung erlässt, der sagt dann vielleicht, ja, ist ja schön, dass es die gibt, aber das ist mir eigentlich ziemlich egal. Also was bringt denn das konkret?
Also im Kern geht es ja erstmal darum, dass die Eingriffstiefe der Polizei kleiner wird. Soll also heißen, die rechtlichen Parameter, Personen zu kontrollieren und zu durchsuchen, sind weitaus geringer, als wenn man eben keine Allgemeinverfügung hat. Soll also heißen, die Polizei hat flächendeckend viel mehr Ressourcen, überhaupt solche Tatmittel festzustellen, verbotenen Gegenstände. Und diese verbotenen Gegenstände definieren ja quasi auch die Zugangsberechtigung. Das heißt also, wir haben, ob es ein Baseballschläger ist, eine Waffe oder eine Glasflasche, wenn es verboten ist und man wird festgestellt, wird es geahndet, entweder wenn es strafbar ist nach dem Waffengesetz, natürlich als Straftat oder als Ordnungswidrigkeit. Aber vor allem können wir untersagen, dass die Person überhaupt diesen Bereich betritt. Insofern ist es schon sehr effizient und effektiv. Natürlich, Straftäter werden sich davon selten abhalten lassen. Aber, und das ist der zweite Punkt, immer da, wo Einsatzschwerpunkte gebildet werden, haben wir natürlich auch andere personelle Ressourcen. Das also werden mehr Einsatzkräfte vor Ort sein. Und daraus begründet sich dann ein sogenanntes Lagebild, also die faktische, statistische Erhebung von dem, was die Polizei vor Ort festgestellt hat. Und dann könnte man natürlich auch mit anderen Sicherheitsbehörden, auch mit den kommunalen Ordnungsdiensten, eine Kooperation vollziehen. Das ist ressourcenschonender. Wir haben alle Zuständigkeiten abgedeckt. Und zu guter Letzt begründet das auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also da hängt schon viel dran und effizient ist es allemal. Wir sehen es auch in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es auch Fahndungstage Sicherheit und Bus und Bahn. Allein schon, dass wir unterschiedliche Fahndungssysteme von Bund und Land bemühen, generiert viele Haftbefehle, die wir sonst so gar nicht gesehen hätten, weil es Differenzierungen gibt in regionale Haftbefehle, überregionale Haftbefehle. Eine Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden kann nur positiv sein. Und die Erfahrungen, ich habe das selbst mehrfach miterlebt, live vor Ort im Einsatz, sind nur durchweg positiv. Insofern alles das, was dienlich ist, Kriminalität zu unterbinden oder zu verringern, muss eine Maßnahme sein, die wir unbedingt annehmen sollten. Und da sollten wir keine Argumente heranziehen, dass sich Straftäter davon ohnehin nicht abschrecken lassen. Da könnte ich auch tausend andere Argumente nehmen, warum wir die Kontrollen in Gänze sein lassen sollten. Und ich glaube auch nicht, dass das unser Maßstab sein sollte, wie wir Sicherheitspolitik definieren.
Ein anderes Thema im Bereich innere Sicherheit ist ja auch Clankriminalität. Also gab es ja auch von eurem Innenminister in Nordrhein-Westfalen den einen oder anderen Vorstoß. Also wie siehst denn du das? Gibt es da noch erheblichen Bedarf, da einzuschreiten oder ist das ein Feld, was zurzeit so ein bisschen aus dem Blickpunkt genommen wird?
Also ich glaube, wenn wir in dem Bereich organisierte Kriminalität sind, kann man nie zu wenig machen. Man muss sich auch ehrlich machen und sagen, ein Bereich, der über Jahrzehnte gewachsen ist, macht man auch da nicht binnen weniger Jahre kaputt. Deswegen ist diese Politik der 1000 Nadelstiche eigentlich schon eine recht vernünftige. Erstaunt war ich, auch hier wieder typisch Deutschland, für jede Lösung ein Problem, dass wir uns nicht über die organisierte Kriminalität der Großfamilien unterhalten haben, sondern die politische Debatte darüber definiert wurde, ob das Wort Clan nicht rassistisch ist. Gerade in Nordrhein-Westfalen war es ein Riesenthema mit dem neuen Koalitionspartner in den Koalitionsverhandlungen. Zeigt also, wie absurd das ist. Fakt ist auch, dass wir mit den Großfamilien ein massives Problem haben, dass sie sehr, sehr, sehr gut strukturiert und vernetzt sind, dass sie mit vielen Machtinstrumenten für ihr finanzielles Erbe, für ihr finanzielles Vermögen auch Sorge tragen. Und da ist natürlich klar, vor allem brauchen wir eine Beweislastumkehr. Ich höre immer wieder von Juristen, eine Beweislastumkehr ist juristisch schwierig. Das sehe ich etwas anders, auch die Politik sagt es oft. Eine Beweislastumkehr haben wir faktisch zum Beispiel bei der Polizei Berlin. Eine Beweislastumkehr kriegen wir jetzt bei der Bundespolizei. Also bei den Sicherheitsbehörden geht das, ohne mit der Wimpern zu zucken. Und das ist übrigens auch natürlich eine gesetzliche Vorgabe, die das ermöglicht. Und im Bereich der organisierten Kriminalität können wir das nicht bekommen. Das erklärt sich mir schlicht und ergreifend nicht. Und ich glaube schon, dass das geht, wenn man es denn möchte. Und am Ende tut man natürlich organisierte Kriminalität dann weh, wenn man dieses Netzwerk strukturell zerschlägt. Das soll also heißen, wir müssen den immer wieder auf die Füße treten. Wir müssen ihn durch eine Beweislastumkehr jegliche finanziellen Ressourcen wegnehmen. Wir müssen ihn vor allem die Sachgüter wegnehmen, die Autos, die Ladenlokale, dem Wohneigentum, das alles muss denen dann weggenommen werden, insofern sie nicht beweisen können, dass sie das aus legalen Mitteln finanziert haben. Und ich wage zu behaupten, dass die Masse das nicht kann. Wir müssen vernünftige Aussteigerprogramme definieren, wo im Übrigen jetzt schon wieder die Bundesregierung gekürzt hat. Auch das ist ein essentieller Baustein. Und wir müssen den Menschen in den Großfamilien, die damit nichts zu tun haben, auch die Möglichkeit geben, in die Gesellschaft integriert zu werden, ohne dass sie das Stigma bekommen, im Bereich der organisierten Kriminalität tätig zu werden, weil, und auch das gehört zu weit dazu, keiner sucht sich aus, in welche Familie er geboren wurde. Und gerade im Bereich der organisierten Kriminalität hat man wenig Optionen. Entweder man macht mit oder man ist raus. Und wenn man raus ist, bedeutet das oft, dass man eine sehr geringe Lebenserwartung hat. Und genau da müssen wir natürlich auch rein. Also es hat was von Repression und Prävention. Es ist ein riesen Spannungsfeld in allen Bereichen, eine Mammutaufgabe. Und ich finde schon, bei aller Dynamik und vor allem bei aller Tragweite ist da Nordrhein-Westfalen ein guter Vorreiter. Viele Kritiker sagen ja auch, Nordrhein-Westfalen hat das nicht im Griff, weil das ja jetzt alles publik wird. Jetzt wird deshalb publik, weil man jetzt endlich mal was macht. Und auch das gehört zu weit dazu. Insofern bin ich fest davon überzeugt, wenn man die Sicherheitsbehörden dahingehend weiter stärkt, von der Kriminalitätsschiene über den tatsächlichen Zugriff, dann ist man da auf genau den richtigen Weg.
Ja, jetzt haben wir über viele Herausforderungen, Probleme gesprochen in Deutschland. Also Deutschland in 10 Jahren. Also leben wir sicherer oder wird es unsicherer? Wie ist denn da deine Einschätzung?
Es ist total schwierig zu sagen. Wenn ich heute auf die Politik blicke, würde ich sagen, Deutschland in 10 Jahren wird wahrscheinlich aus sicherheitspolitischer Perspektive trostloser. Aber ich bin Berufsoptimist. Wir bleiben da hoffnungsvoll, dass wir natürlich eine Kehrtwende hinbekommen. Es liegt ja natürlich immer an der Politik. Und ich habe dann vielleicht einen Appell. Lass uns es nicht darauf ankommen, dass wir in 10 Jahren vor Bedrohungslagen stehen müssten, die es gar keinen anderen Schluss mehr zulassen, als stringente Sicherheitspolitik zu vollziehen, sondern lass uns heute dafür sorgen, eine stringente Sicherheitspolitik zum Wohle der Menschen in Deutschland zu installieren, dass wir in 10 Jahren wirklich sagen können, natürlich sind wir ein großes Land und natürlich haben wir unsere Problemfelder, aber die Entwicklung ist eine positive. Machen wir das nicht, also jetzt wirklich eine Kehrtwende, werden wir in 10 Jahren da sitzen und wirklich nur noch die Hände über den Kopf schlagen, weil wer glaubt, dass das hier jetzt schon eine Katastrophe ist, der wird sich noch wundern, wenn wir weiter so fahrlässig mit unserer inneren Sicherheit umgehen, wie schnell sich so etwas noch verschlechtern kann.
Ja, lieber Manuel, wir hoffen, dass der Appell Gehör findet. Vielen Dank, dass du zu Gast bei unserem Podcast warst, dass du zu Gast im Saarland warst. Es hat viel Spaß gemacht und wir sagen Tschüss.
Danke, hat mir auch Riesenspaß gemacht und ich komme immer wieder gerne.
Michael im Gespräch mit Manuel Ostermann von der Deutschen Polizeigewerkschaft zum Thema Migration und Sicherheit. Und das Thema Sicherheit auf einer ganz anderen, auf einer internationalen Ebene, das findet ihr bei uns auch nochmal am 3. Juni. Da haben wir einen Vortrag für euch organisiert zum Thema NATO. Die ist dieses Jahr 75 Jahre alt geworden und wir klopfen diesem Kernstück der europäischen, der internationalen Sicherheit mal auf Herz und Nieren ab, ob sie denn nach 75 Jahren immer noch das ist, was sie ursprünglich war oder ob sie vielleicht am Ende ist. Am 3. Juni laden wir euch herzlich ein, alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage unionsstiftung.de und natürlich findet ihr auch einen Link zur Veranstaltung in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn wir euch hier im Haus der Unionsstiftung begrüßen dürfen. Und bis dahin, macht's gut.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.